Dieses Mal beim Flottengeflüster.
Servus beim Flottengeflüster, dem Podcast für nachhaltige Mobilität. Ich bin Christian Meyer, dir vielleicht besser bekannt als der Mobilitätsprofessor. Und ich erzähle dir in dieser Episode alles, was du zum Angeben über E-Fuels für die nächste Stammtischdiskussion wissen musst. Also, los geht's.
Flottengeflüster. Podcast für nachhaltige Mobilität.
Ja, nachdem wir in der letzten Episode uns schon über eine Alternative zum Verbrennungsmotor in Form von Wasserstoff gesprochen haben, widmen wir uns heute mal in alter Manier dem guten alten Verbrennungsmotor. Weil, wie wir alle wissen, früher war alles besser, sogar die Zukunft.
Aber wir sind doch der Podcast für nachhaltige Mobilität und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, was um Gottes Willen hat ein Verbrennungsmotor mit nachhaltiger Mobilität zu tun?
Und das ist eine wirklich sehr gute und auch berechtigte Frage. Und genau dieser Frage gehen wir in dieser Episode auf den Grund und wir erklären, was es mit den momentan so viel zitierten E-Fuels auf sich hat.
Und wir drehen jetzt ganz einfach mal die Zeit etwas zurück und versetzen uns ganz einfach in unsere Studienzeit zurück.
Die bei mir ja noch gar nicht so lange aus ist.
Bei mir auch nicht.
Ja, da kann man anderer Meinung sein.
Aber am allerkürzesten ist die Zeit seit der Studienzeit her beim Christian. Du betreust ja immer noch auf der Uni Masterarbeiten zum Thema Nachhaltigkeit. Lieber Christian, kannst du uns daher bitte erklären, was es mit dem Thema E-Fuels auf sich hat?
Ja, E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe. Boah, lauter Fremdwörter. Also, dröseln wir die mal auf. E-Fuels ist der englische Ausdruck für Electrofuels, also Elektrokraftstoffe. Vereinfacht gesagt, Kraftstoffe, die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Man spricht, wie gesagt, auch von synthetischen Kraftstoffen. Und im Zusammenhang mit synthetischen Kraftstoffen bezieht sich das Wort synthetisch auf jeden Kraftstoff, der aus einer anderen Quelle als natürlichen Ressourcen wie Rohöl, Kohle und Erdgas hergestellt wird. Synthetische Kraftstoffe sind also Kraftstoffe, die die chemischen und physikalischen Eigenschaften von fossilen Kraftstoffen nachahmen sollen.
Puh, ja, lauter Fremdwörter, glaube ich, das setzt sich so durch. Das klingt alles sehr chemisch und kompliziert. Was ich jetzt aber rausgehört habe, ist, dass E-Fuels hergestellt werden oder nicht aus Rohöl hergestellt werden, wie zum Beispiel herkömmlicher Benzin oder Diesel. Jetzt die Frage, die ich mir da natürlich stelle, woraus bestehen die dann sonst? Beziehungsweise wie werden E-Fuels überhaupt hergestellt?
Naja, E-Fuels bestehen aus Kohlenwasserstoffen, die künstlich aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid, wie man so schön sagt, synthetisiert werden. Also der Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser gewonnen, während das Kohlenstoffdioxid zum Beispiel aus der Atmosphäre genommen werden kann. Die Kohlenwasserstoffe, die bei der Synthese von E-Fuels entstehen, dienen dann als Grundlage für flüssige Brennstoffe wie Benzin, Diesel und Kerosin. Also, Peter, Wissen zum Angeben am Stammtisch. E-Fuels sind keine sogenannten Primärenergieträger, sondern Sekundärenergieträger. Das heißt, E-Fuels kann ich nicht in den Tank schütten, sondern sie dienen als Basis, um zum Beispiel Benzin oder Diesel zu erzeugen. Umgangssprachlich natürlich, ja, hat sich durchgesetzt, dass man dann auch zum Benzin oder Diesel dann E-Fuel sagt.
Das heißt, das wäre eigentlich E-Benzin oder E-Diesel und E-Fuel ist nur der Überbegriff.
Genau.
Also wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt, dann heißt das aber auch, dass sich E-Fuels eigentlich kaum von herkömmlichen Benzin oder Diesel unterscheiden und damit auch von bestehenden Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren verwendet werden können.
Genau.
Ja. Das spricht dann ja aber für E-Fuels, da ja so alle Fahrzeuge, die wir jetzt ja quasi schon aktiv haben, auch klimaneutral weiterbetrieben werden können und eben nicht alle gegen E-Autos getauscht werden müssen.
Genau. E-Fuels können in bestehenden Fahrzeugen verwendet werden. Also wenn die mit Benzin, Diesel oder Flugzeuge mit Kerosin betrieben werden. Also insbesondere kann man sie verwenden im Güterfernverkehr, aber auch in Flugzeugen und Schiffen.
Also überall, wo jetzt im Endeffekt Kraftstoff benötigt wird.
Genau. E-Fuels können in bestehenden Fahrzeugen verwendet werden, die mit Benzin, Diesel oder Flugzeuge halt mit Kerosin betrieben werden. Sie können insbesondere im Güterfernverkehr, aber auch, wie gesagt, bei Flugzeugen oder auch bei Schiffen verwendet werden. E-Fuels können auch als Kraftstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge verwendet werden. Allerdings ist der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von E-Fuels in Wasserstoff und anschließender Nutzung in Brennstoffzellenfahrzeugen geringer als bei der direkten Verwendung von Wasserstoff. Und wie wir in der Folge 10 schon gehört haben, ist der Wirkungsgrad von Wasserstoff in PKWs und LKWs derzeit noch weitaus geringer als bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Und aus diesem Grund wird die Verwendung von E-Fuels in Brennstoffzellenfahrzeugen kontrovers diskutiert, um es mal vorsichtig auszudrücken, und ist derzeit nicht die bevorzugte Anwendung von E-Fuels.
Aber das heißt, E-Fuels sind ja sowas wie, ich nenne es jetzt mal Wunderwuzi, da kann man dann überall anwenden, wo aktuell auch wir Benzin, Diesel, Kerosin oder sonst was brauchen. Das heißt, wenn ich den Kraftstoff, die E-Fuels, im Verbrennungsmotor verwenden kann, ohne dass ich das Auto umbauen muss oder den Motor umbauen muss, kann ich das ja jetzt in meinem Verständnis auch eins zu eins auf die Tankstellen umlegen. Das heißt, das wäre für die Tankstelle leichtes, wenn sie jetzt neben klassischen Benzin und Diesel auch jetzt den E-Benzin oder E-Diesel anbieten und das eben so Schritt für Schritt immer mehr wird. Umbau der Tankstelle wäre natürlich auch nicht notwendig, was wieder einen ökologischen Sinn hätte, weil ich keine neue Lade- oder Tankstelleninfrastruktur aufbauen muss. Wäre ja auch ressourcenschonend, dann natürlich dann für die Umwelt besser.
Ja, stimmt durchaus. Das ist sogar ein ganz großer Vorteil, dass man diese synthetischen Kraftstoffe über die bestehende, sogar globale Kraftstoffinfrastruktur laufen lassen könnte. Es gibt auch einige große Energiekonzerne wie Shell, BP oder Total, die angekündigt haben, dass sie in die Produktion von E-Fuels investieren wollen. Bleibt aber abzuwarten, welche Unternehmen sich dann wirklich langfristig als führende Hersteller von E-Fuels etablieren werden.
Also das klingt ja alles recht schön und gut, und mit dem Thema E-Fuels hätten wir eigentlich fast das, den ganzen Bereich nachhaltige Mobilität ja gelöst. Autos können genauso weiterfahren, wie sie jetzt schon unterwegs sind. Neue Tankstellen braucht es auch nicht, weil wir ja die bestehenden nutzen können. Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation, kann man sagen, und das ist ja immer das Erstrebenswerteste. Bleibt jetzt eigentlich nur mehr die Frage übrig, wann finden die Tanklaster, die E-Fuels transportieren, den Weg zu den österreichischen Tankstellen?
Ja, gute Frage. Es wäre schön, wenn es so schnell und unkompliziert gehen würde. Aber leider gibt es weltweit aktuell noch recht wenig Produktionsstätten, die E-Fuels produzieren. Also Porsche betreibt aktuell ein E-Fuels-Werk in Chile, wo bis Mitte des Jahrzehnts, haben sie angekündigt, in etwa glaube ich, 55 Millionen Liter E-Fuels pro Jahr produziert werden sollen. Ich meine, vielleicht zur Einordnung, Österreich allein hat im Jahr 2022 circa 9,3 Milliarden Liter Kraftstoff verbraucht. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie es auf der ganzen Welt dann ausschaut.
Reicht fast.
Knapp daneben, ja, sozusagen. Ja. Der Weg ist das Ziel, sozusagen. Mhm. Aber jetzt bin ich kein Wirtschaftsexperte und wirklich sehr weit davon entfernt. Aber ich lehne jetzt mal aus dem Fenster, und wenn ich sage, wenn da jetzt so wenig produziert wird, aber der Bedarf eigentlich so hoch ist, dann wirkt sich das meistens auch auf den Preis aus. Das heißt, der geht in die Höhe. Im Umkehrschluss kann man jetzt wahrscheinlich, oder würde jetzt das mit den Schluss zulassen, bei mir zumindest, dass ich sage, in naher Zukunft werden die E-Fuels jetzt keine günstige Alternative zum klassischen Benzin oder Diesel.
Ja, günstig, kostengünstig. Also mit Kosten ist immer eine schwierige Frage. Eine genaue Antwort auf die Frage ist immer schwer zu formulieren, weil die Kosten hängen ja von verschiedenen Faktoren ab. Was ich, die Rohstoffpreise sind ein Einflussfaktor, die Herstellungskosten, dann Skaleneffekte, das heißt, wie viel wird von dem Ganzen erzeugt. Derzeit sagt man, dass E-Fuels noch teurer sind als herkömmliche fossile Brennstoffe. Die Gründe dafür sind, dass die Herstellung von E-Fuels im Vergleich zur Herstellung von fossilen Brennstoffen energieintensiver sind und ja, mehr Rohstoffe eben erfordern. Darüber hinaus sind die Kosten für erneuerbare Energien, die für die Herstellung von E-Fuels benötigt werden, derzeit auch noch um weit vieles höher als die Kosten für fossile Brennstoffe. Also viele Gründe, die dagegen sprechen. Es wird aber erwartet, dass die Kosten von E-Fuels in Zukunft sinken werden, wenn die Forschung nur ordentlich Gas gibt und wenn die Produktionstechnologien verbessert werden und wenn dann auch die Mengen steigen.
Aber im Endeffekt kann man sagen, nichts Genaues weiß man noch nicht.
Ja, so ist das leider momentan.
Ich sehe aber da jetzt auch einen breiten Einsatzbereich von E-Fuels, zum Beispiel auch eben jetzt nicht unbedingt im Pkw-Verkehr, sondern auch in anderen Bereichen, also jetzt im Sommerferien vielleicht auch einmal, dass die Leute Kreuzfahrt gemacht haben oder sonst was, also Kreuzfahrtschiffen oder Transportschiffen und. Also da gibt es sicherlich ein breites Spektrum. Und was man meiner Meinung nach auch nicht außer Acht lassen darf, ist der Markt sozusagen für Gebrauchtfahrzeuge außerhalb Europas. Ja, Viele Fahrzeuge werden im zweiten oder dritten Lebenszyklus dann irgendwo nach Afrika zum Beispiel exportiert und dort tut man sich natürlich mit E-Mobilität noch ein bisschen schwerer als bei uns. Aber das ist dann vielleicht auch mal eine andere Episode wert. So, jetzt haben wir lang und breit über E-Fuels gesprochen. Kommen wir zur Gretchenfrage, Christian. Sind E-Fuels umweltfreundlich?
Naja, es kommt drauf an.
Klassische politische Antwort.
Ja, also E-Fuels haben durchaus das Potenzial zur Verringerung der Treibhausgasemissionen. Ich würde sagen, insbesondere im Güterfernverkehr sowie im Seeverkehr, im Luftverkehr können sie, wie soll ich sagen, als kohlenstoffarme Alternative zu konventionellen Kraftstoffen eingesetzt werden. Dadurch können sie also in gewissem Maße helfen, den Klimawandel abzuschwächen. Im Individualverkehr werden aber definitiv andere Antriebsformen wie die E-Mobilität mit batterieelektrischen Fahrzeugen einen größeren und wichtigeren Beitrag zur Verringerung der Treibhausgase beitragen. Also, damit E-Fuels ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität leisten, müssen sie unbedingt aus erneuerbaren Energie hergestellt werden. Das ist mal das Allerwichtigste. Nur dann können sie sozusagen beitragen, die Fahrzeuge auch also quasi klimaneutral zu betreiben.
Und die erneuerbare Energie muss ja zuerst einmal hergestellt werden. Das heißt, da muss man auch schauen, wo man es dann herstellt, ob das jetzt bei uns ist oder irgendwo, wo die Sonne vielleicht mehr scheint, der Wind mehr weht, wird sich wahrscheinlich auch noch zeigen.
Genau, das große Problem ist, ähnlich wie beim Wasserstoff, ich brauche einfach um ein Vielfaches mehr, um an Wasserstoff zu erzeugen oder um E-Fuels zu erzeugen. Man kann das dann sozusagen umrechnen auf den gefahrenen Kilometer bei einem Fahrzeug, beim PKW oder beim Laster. Ich brauche einfach beim Wasserstoff schon 2-3 Mal so viel Energie und bei den E-Fuels ist es ähnlich. Also, und wir brauchen die grüne Energie eh schon an anderen Stellen. Ja, wir reden jetzt zwar da über Mobilität, aber die grüne Energie wird gebraucht in der Stahlindustrie, in der Düngemittelindustrie, bei der Zementerzeugung. Wenn wir dort mit der grünen Energie ansetzen, dann haben wir viel schneller, viel mehr gewonnen. Verkehr ist natürlich aber auch wichtig.
Das heißt, um das Ganze jetzt nur mal auf den Punkt zu bringen, Christian, nur mal deine Mobilitätsprofessor-Expertise gefragt. Jetzt haben wir geklärt, sind sie umweltfreundlich? Die zweite Frage, sind E-Fuels wirklich eine echte Alternative im Verkehrswesen?
Naja, da gibt es einige Punkte, die dafür sprechen, andere, die dagegen sprechen. Die Punkte, die dafür sprechen, sind sicher der Klimaschutz. E-Fuels können dazu beitragen, den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu reduzieren einfach. Ja. Und wenn sie mit erneuerbaren Energie hergestellt worden sind, dann hat das sicher für den Klimaschutz eine positive Auswirkung. Ganz wichtiger Punkt wäre auch die Kompatibilität sozusagen. Du kannst E-Fuels in allen Verbrennungsmotoren verwenden. Ja, ist ganz wichtig. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Energiedichte. Ja. Das heißt, E-Fuels haben eine hohe Energiedichte. Übersetzt gesagt heißt das, ich kann ähnlich weit fahren mit E-Fuels wie mit herkömmlichen fossilen Brennstoffen. Ja, und ein Punkt fällt mir noch ein, diese Flexibilität, die E-Fuels bieten, die ist schon auch ganz cool. E-Fuels können nämlich aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden. Also du kannst dann Mais hernehmen, kannst dann Raps hernehmen und wie gesagt, oder Biomasse ganz allgemein gesagt. Und wenn man das eben mit erneuerbarer Energie verbindet, dann ist das durchaus positiv zu sehen.
Also jetzt haben wir ein paar Dinge, die dafür sprechen. Was spricht dagegen?
Ja, da gibt es einige Herausforderungen, die die breite Einführung von E-Fuels im Verkehrssektor behindern könnten. Ich würde dazu zählen die geringe Effizienz im Vergleich zu anderen klimafreundlichen Technologien. Das heißt, ich brauche irrsinnig viel Energie oder ein Vielfaches mehr an Energie, um einen Kilometer weit zu fahren zu können, im Vergleich zum batterieelektrischen Auto, wo ich den Strom direkt quasi reinzapfen kann. Und wenn ich von den Rohstoffen zuerst gesprochen habe, die man unterschiedlich verwenden kann, die sind halt auch begrenzt verfügbar und die Diskussion geht dahin, wenn ich einen Mais für E-Fuel verwende, dann kann ich nicht zum Essen verwenden, ja, ist durchaus ein Argument. Das Killer-Argument schlechthin ist aber derzeit definitiv die hohen Entwicklungskosten, die wir derzeit haben. Und das wird also auch in der nahen Zukunft dazu führen, dass wir E-Fuels noch nicht so in großem Ausmaß sehen werden.
Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es ist gut, dass daran geforscht wird. Es ist auch wichtig und richtig, dass man sich vielleicht nicht nur auf die E-Mobilität fokussiert oder spezialisiert, sondern dass man ein wenig das Feld ein wenig aufmacht. aber es sind doch nur einige Hürden, die da es zu bewältigen gilt, damit er auch in der breiten Masse akzeptiert wird oder wirklich Durchbruch schafft.
Ja, genau. Als Mobilitätsprofessor an der Uni bin ich immer für die Forschung. Wenn wir nicht in der Vergangenheit geforscht hätten, wären wir jetzt überhaupt nicht da, wo wir jetzt stehen täten mit den batterieelektrischen Fahrzeugen. Und ich mache das ja nicht nur auf der Uni, sondern auch in dem Betrieb, wo ich arbeite. Da bin ich immer derjenige, der sozusagen der Energiescout ist. Und da setze ich dann irgendwelche Projekte um. Die meisten davon funktionieren, aber man muss realistisch sein. Manches funktioniert im Leben auch nicht.
Flottengeflüster. Wissen zum Mitnehmen.
Wie du weißt, ist es uns wichtig, dass wir in unserem Podcast immer Themen transportieren, die dir einen Mehrwert bieten und neues Wissen vermitteln. Wissen zum Mitnehmen quasi. Was sind also die Key Takeaways aus dieser Episode? Erstens, bei E-Fuels handelt es sich um einen synthetisch hergestellten Kraftstoff für Verbrennungsmotoren. Es wird dafür kein Erdöl benötigt.
E-Fuels können von allen klassischen Verbrennungsmotoren und auch vom bestehenden Tankstellennetz verwendet werden. Ein Umbau ist deswegen nicht notwendig.
Drittens, die Herstellung von E-Fuels ist sehr energieintensiv. Damit sie zu einer nachhaltigen Mobilitätslösung beitragen, muss die Energie nachhaltig produziert werden.
Viertens, die Produktionsmenge ist aktuell und auch in naher Zukunft nicht ausreichend vorhanden, um die Nachfrage im Individualverkehr stillen zu können. Das heißt, wir haben ganz einfach zu wenig E-Fuels noch vorhanden.
Und fünftens, E-Fuels werden voraussichtlich keine günstigere Alternative zu klassischem Benzin oder Diesel werden.
So, jetzt weißt du hoffentlich ein bisschen mehr zum Thema E-Fuels und kannst am Stammtisch da ein bisschen mit deinem Wissen angeben und vielleicht deinen Kollegen und Kolleginnen erzählen, wieso es noch nicht die beste Alternative ist, weil es doch ein bisschen mehr ins Geld geht, wenn man da die E-Fuels tankt. Apropos Geld, in der nächsten Episode erfährst du dann, wie du mit deinem E-Auto sogar Geld verdienen kannst. Und wenn das mal kein guter Grund ist, sich auf die nächste Episode zu freuen, dann weiß ich es auch nicht.
Dir hat diese Episode des Flottengeflüsters gefallen und du möchtest keine Episode mehr verpassen? Dann abonnier doch am besten gleich unseren Kanal. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn du uns ein Like auf den Social-Media-Plattformen hinterlässt. Dort erfährst du auch rechtzeitig, wenn sich etwas Neues tut. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge oder gar Feedback zu einer unserer Episoden haben, dann schreib uns doch bitte ein E-Mail an flottengefluester@aldautomotive.com. Auf unserer Homepage www.aldautomotive.at/flottengeflüster findest du weitere Infos, Blogbeiträge und E-Books zum Thema nachhaltige Mobilität. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in der Episodenbeschreibung.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen,
Christian,
Jörg
und Peter
quatschen heute
für später.
Das war das Flottengeflüster 11.